Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier ist dein Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter, Christian Deak.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter Podcast. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe heute den Marco von Pathway mit dabei.
Moin. Hi, grüß dich.
Marco, ich wollte mit dir mal über mich, also bei mir quasi über so ein Randthema sprechen, und zwar Software as a Service im Vergleich zu normalem E-Commerce. Da wollte ich ganz gerne mal mit dir so ein paar Fragen durchgehen. Ja, vielleicht kannst du dich und Pathway einmal kurz vorstellen, was ihr so macht und wer du so bist.
Cool. Ja, Marco, einer der Gründer von Pathway Solutions. Wir sind eine klassische Software-as-a-Service-Firma, heißt, unsere Kunden sind vom E-Commerce bis zur Steuerberatung über andere Softwarefirmen, die unsere Software monatlich im Einsatz haben und dann dementsprechend auch monatlich bei uns zahlen. Und wir haben uns, weil ich früher mal eine Steuerprüfung hatte und festgestellt habe, dass meine Buchhaltung mit dem E-Commerce nicht so klar kam, auf die Schnittstelle zwischen Shop-System oder auch Billing-System und der Data bzw. der deutschen Buchhaltung spezialisiert und machen da Erlösautomatisierung.
Also quasi aus dem eigenen Schmerz heraus entwickelt. Das ist schon eine ziemlich...
Genau. Ja, genau. Weil Steuerprüfung damals, 6, 7 Jahre her, gab es bei dem Shop-System Shopify noch keine Datev-Integration. Und das war noch sehr klein. Deswegen hat die Datev da, glaube ich, gesagt, hier, da wird sich irgendwer finden. Und jetzt gibt es cool. Pathway.
Ja. Ja, mega. Also das sind immer die besten Stories, wenn man selbst was löst und daraus dann ein Produkt entwickelt. Sehr fein. Ja. Vielleicht kannst du mir da direkt, weil du sagst, ihr habt ja beides, aber wo kannst du denn zum Beispiel Software as a Service und den normalen E-Commerce, wie kann man die voneinander abgrenzen vom Gefühl her?
Ja, also E-Commerce ist aus meiner Sicht immer ein physisches Produkt. Also die Leute, die Ware einkaufen, ich meine, es gibt Leute, die haben nicht mal ein eigenes Warenlager, das sind die sogenannten Dropshipper, aber die verkaufen trotzdem irgendwie ein physisches Produkt, was theoretisch irgendwo eingekauft wird in Asien, möglich. Mittlerweile gibt es natürlich auch viele, die das irgendwie aus Europa beziehen und dann halt an den Endkunden verkaufen, mit eigenem Lager oder mit diversen anderen Lagern. Amazon-Geschäft zählt für mich auch als E-Commerce. Ja. Und dann hast du halt dieses digitale Modell, was aus meiner Sicht Software as a Service ist. Also was heißt Software as a Service? Ne? Das ist effektiv, dass du eine Software-Dienstleistung anbietest. Ja, das heißt, es ist ja übersetzt. Und dann ist es eine Dienstleistung und kein, also ein digitales Produkt und kein physisches Produkt. Das ist der Unterschied. Also E-Commerce aus meiner Sicht, physische Ware, Software, digital. Wir also können jetzt drüber diskutieren. Ich glaube, da ist bei Steuerberatern auch öfters so, was ist jetzt ein PDF? Ist das ein digitales Produkt? Ist das ein physisches Produkt? Ne? Was ist das? Aber auch oft da noch die Abgrenzung Software as a Service oder SaaS-Gründer bezeichnen sich Leute, die halt wirklich eine Software haben. Also wo es ein Lizenzmodell gibt, mit einem Monatsabo, Jahresabo und sonstigen Themen.
Genau, das wollte ich noch mal kurz klarstellen. Also SaaS, also SaaS, einfach nichts anderes als Software as a Service. Als Steuerberater, für mich ist E-Commerce sowohl der physische Teil als auch der non-physische Teil, beides das Gleiche. Also aus meiner Blickrichtung.
Da sprechen, glaube ich, dann auch die Unternehmerinnen eine andere Sprache als die Steuerberatung, weil das ist was ganz anderes. Auch die meisten Typen, Mensch, Typ 100 sind ganz andere.
Ja,
E-Commerce genau, versus Software as a Service.
Das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage. Also die Kundschaft von SaaS, wie würdest du die, also vom Mindset her, wie würdest du die unterscheiden von zum Beispiel, nimmst du mal einen E-Commercer, einen SaaS oder einen Dropshipper? Wie würdest du die?
Ja, ich glaube, auch im E-Commerce gibt es natürlich verschiedene Kategorien. Ne? Ich glaube, es gibt die Amazon FBA Händler, Einkäufer, es gibt die Shopify Gründer, die eine Brand aufbauen wollen und eigentlich nebenher verkaufen müssen oder wollen, sag ich mal. Und im Softwarebereich gibt es auch ähnliche. Ne? Da gibt es Leute, die haben ein Problem gehabt, vielleicht früher mal im Amazon-Geschäft und daraus ein Amazon-CPC-Modell entwickelt. Mhm. Also ein Pay-per-Click, also wirklich für Amazon-Händler eine Software. Es gibt aber auch, wie zum Beispiel, bestes Beispiel, irgendwie Adobe, die eine Cloud-Version rausgebracht haben von einem früheren CD-Produkt, Lizenz auf Software as a Service, wo man monatlich oder jährlich zahlt. Und also gerade im Softwarebereich gibt es im Corporate-Bereich natürlich die ganzen großen, aber wenn wir uns jetzt die kleinen Firmen, Neugründungen angehen, dann sind das halt meistens Leute, die irgendwo ein Problem hatten, oftmals dann auch sagen, hey, ich muss hier 6 bis 9 Monate entwickeln, dadurch halt zwangsläufig meistens Investoren drin haben, um halt auch den ganz großen Sprung dann irgendwann zu schaffen, ne?
Ja. Also vom Mindset her, also ich unterscheide bei mir immer so den typischen Dropshipper, ja, dieses Get Rich Quick, dann im Vergleich zu einem Online-Händler, der natürlich auch investiert, aber der versucht schon eine Struktur aufzubauen und nicht einfach blindlings loszulegen, was bei Dropshipping ja möglich ist, weil man da ja tatsächlich einfach mal gar nichts für braucht. Vom Mindset her, wie würdest du die Jungs so beschreiben?
Ja, also ganz anderes, ganz andere Liga auch. Also wenn du eine Software, also Servicefirma baust, dann baust du halt ja ein Produkt und musst eine Roadmap meistens haben zwischen 6 und 12 Monaten auch auf der Entwickler. Roadmap muss halt super strukturiert sein, damit das Produkt überhaupt funktioniert. Als Dropshipper kann ich ja sagen, hey Christian, deine Hintergrundbilder ist cool. Ich gucke mal auf Alibaba, ob ich das bekomme. Stell mir das hier in mein Lager oder verkaufe es direkt von da. Wenn das übernächste Woche nicht funktioniert, dann mache ich ein anderes Produkt. Ne? Im Softwarebereich, ich entwickle dann ja ein Produkt, habe tendenziell Marktfeedback, die ersten Kunden und entwickle das dann mit den Kunden weiter. Also bin da grundsätzlich strukturierter oder meistens strukturiert. Und die meisten gründen ja eine Softwarefirma, weil sie eine Automatisierung beheben wollen. Sprich, wenn du mir jetzt als Steuerberater sagst, schick mir mal deinen Pendelordner oder die physischen Belege. Also ich auch, ich habe nicht mehr einen Drucker zu Hause und in der Firma haben wir auch keinen Drucker. Also ich weigere mich akribisch,
Gut
irgendwas zu
so.
unterschreiben. Ich glaube, jetzt in den letzten 4 Jahren musste ich wirklich vorletzte Woche für ein Leasing das erste Mal was physisch unterschreiben. Ansonsten einfach über digitale Unterschrift irgendwo, ne? Und das ist auch das Mindset, Leute. Also so wenig manuelle Prozesse wie möglich meistens. Und dann halt diese klare Unterscheidung zwischen, glaube ich, nochmal Bootstrapper, also Leute, die mit ihrem eigenen Geld oder mit wenig Geld versuchen auszukommen und wirklich schnell profitabel zu werden, um dann organisch zu wachsen. Und diejenigen, die dann am Anfang Angel-Investoren, also Friends and Family reinholen und dann relativ schnell eine Venture-Capital-Runde machen wollen, wie zum Beispiel in Deutschland kennt man meistens ja irgendwie Pitch oder Personio. Pitch wollte damals Microsoft PowerPoint ersetzen, Personio wollte irgendwie so ein Dativ-Äquivalent werden und natürlich Riesenvisionen, die man irgendwann mal an die Börse bringen kann oder sowas. Das sind natürlich auch andere Gründer, Gründerinnen, ne? Die dann auch wieder andere Ansprüche an, ich sage jetzt mal, Dienstleister haben.
Ja, genau. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Da sind wir, glaube ich, auch an, also du hast gerade von dem Bereich Ansprüche an Dienstleister, da würde ich mich jetzt einfach mal angesprochen fühlen.
Genau, deswegen, ich meine jetzt also alle möglichen, ob das
Ja,
jetzt
klar.
Softwareunternehmer sind, ob
Ja.
das Steuerberater hinten raus sind, ob das Webdesigner sind, whatever, ne?
Genau. Und ein großer Unterschied zu dem, in Anführungszeichen, normalen E-Commerce aus meiner Sicht gesehen, sind zum Beispiel diese ganzen monatlich wiederkehrenden Abos zum Beispiel und Abgrenzung. Was kannst du mir zum Thema Recurring Revenue und MRR und ARR sagen? Mein
Ja,
Englisch ist
also,
Katastrophe, aber du weißt,
ja,
was
ich
ich
wollte gerade
meine.
sagen, ja, klingt auf jeden Fall schon spannend, also auch SaaS, ja. Also, einfach das Beispiel. Ich habe eine Jahreslizenz. Als Firma ist das super attraktiv, als Beispiel, dass ich einen, wenn ich dir jetzt als Steuerberater eine Software verkaufe, wie du besser mit deinen Mitarbeitern kommunizieren kannst, um zum Beispiel Mitarbeiterfeedback einzuholen, sage ich, hey, lieber Christian, du hast eine Probephase gehabt, du findest das Produkt super gut mit euren 20 Nutzern. Wenn du jetzt ein Jahresabo abschließt, dann kriegst du 20% Rabatt. Und du als Steuerberater weißt eh, okay, ich will das haben, ich bin langfristig orientiert, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit wegen irgendwelchen Wehwehchen die Software wechseln. Ich mache das, kann ich sparen. Ist ja super für dich, du sparst Geld. Und ich als Firma, die aus dem Cashflow wachsen will, kriege ja von dir eine kostenlose Finanzierung praktisch, ne? Also das ist das Jahresabo. Dann gibt es Monatsabo, kennen wir, glaube ich, alle, ob das jetzt Netflix ist oder ein Amazon Prime, ne, wo ich wirklich monatlich kündigen kann, aber als Unternehmen ja ein gewisses Risiko habe, dass wenn ein Wettbewerber reinkommt oder wenn du dich irgendwo anders umorientierst, dass du da halt wenig Beziehungen hast. Und dann gibt es halt in dem Mindset von den Softwareunternehmern, gerade auch aus dem Venture Capital geprägt, MRR, Monthly Recurring Revenue. Also wie viel wiederkehrende monatlichen Umsätze habe ich? Zum Beispiel habe ich jetzt 10 Subscriber oder Abonnenten, ne, dann 10-mal die Monatsgebühr und die ganzen Venture Capitalisten,
also die Investoren, die institutionellen Investoren, auf die ja viele aus sind, dass man die überzeugen kann, damit man Geld raisen kann, damit man noch, damit man vielleicht doch mal an die Börse gehen kann, sage ich mal.
Ja.
Also die, das nochmal beschleunigen, den Wachstum, die sind halt auf Annual Recurring Revenue aus, weil diese wollen praktisch dagegen irgendwie eine Finanzierung legen und sagen, hey, wenn der Marco jetzt eine Software an den Christian und an 499 weitere Steuerberater verkauft hat, die alle eine Jahreslizenz haben,
Ja.
dann hat er ja meistens Daten mit einer 95% Wahrscheinlichkeit bleiben die dabei
Ja.
im nächsten Jahr. Ne? Dann sagt man, das ist schon der sichere Umsatz, ohne dass man das für machen muss. Ob man da jetzt nichts für machen muss als Firma,
Ja,
jetzt mal dahin fragt,
ja.
aber so ist die Idee. Deswegen sagt man immer Annual Recurring Revenue, also wiederkehrende Jahres. Früher waren das einfache Lizenzgebühren. Wenn du Server
Ja.
vermietet hast, ne, oder ihr von der DATEV Server mietet, dann weißt du jetzt schon, ich muss nächstes Jahr im Januar 1.700 € für die Server bezahlen, was ich dann
Ja.
abgrenzen muss auf Monatsabo, ne? Quasi.
Ja, die Summe wäre schön, aber ich war vom Prinzip her verstanden, was
Ich
du
weiß gar
sagst.
nicht, was es kostet. Ich weiß nicht, was sie wieder irgendwie als Lizenzkosten zahlen, aber ich
Ja,
habe gehört, dass das etwas teurer ist.
genau. Ja, und das gibt dann hinterher beim Jahresabschluss halt genau das Thema, ne, dass man halt viele Sachen abgrenzen muss, weil man halt ja im seltensten Fall halt eben über den Jahresübertritt vom 31.12. genau dann halt eben die Abos enden. Sprich, man schnappt sich halt 80% der Klamotten und muss die halt abgrenzen. Und da zum Beispiel habt ihr ja auch eine Lösung für, ne? Dass ihr solche Sachen monatlich tatsächlich abgrenzt, weil ich habe zwar bei mir auch einige, die sehr, sehr gerne Excel haben, aber je nach Größe der Firma, ja, wird das halt echt ein unfassbares großes Ding, die Dinger von dir abzugrenzen. Und ihr macht die Abgrenzung monatlich schon, ne?
Ja, genau, weil du musst es mittlerweile ja auch tagesgenau machen. Heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Lizenz am 17. des Monats an einen Kunden verkaufe, muss ich das ja tagesgenau. Heißt, wenn ich jetzt irgendwie 30 Tage in einem Monat habe, muss ich 13 Tage abgrenzen, wenn ich das volle Geld bekommen habe.
Ja.
Also da muss man sich jede Rechnung angucken und zum Teil kann man im Software ja, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hey Christian, du hast jetzt das Podcast-Produkt von mir. Das kostet 499 €. Da haben wir ein Zwei-Jahres-Abo drauf. Und dann gebe ich dir 40% Rabatt auf das Mitarbeiter-Umfragetool
Ja.
auf der gleichen Rechnung. Also da gibt es ja
Ja,
auch
okay.
ganz verschiedene Konstrukte, weil jede Softwarefirma ist ja meistens darauf aus, dass du mehr kaufst, idealerweise, weil es soll
Ja.
ja immer nach oben gehen in diesen, sag ich mal, amerikanischen geprägten Softwaremodellen, wenn wir schon die ganzen Anglizismen da auch benutzen mit ARR und MRR. Und wenn ich ein MRR habe, dann habe ich ja Monatsabo, dann muss ich nichts abgrenzen, aber die meisten wollen halt auf diesen ARR und dann muss ich abgrenzen. Und da halten wir uns an die zwei größten Player im Software-as-a-Service-Bereich. Also du kannst natürlich jetzt auch als Firma eine Rechnung über irgendein Tool oder, also mittlerweile geht es ja nicht mehr per Word, dank der E-Rechnung, aber ich könnte ja jetzt über Datev, Zendesk, EasyBill oder was auch immer eine Rechnung erzeugen und dir schicken. Ist natürlich
Ja.
sehr manuell und wenn du was anpassen musst, kompliziert. Alle, die an Automatisierung denken, nutzen da Chargebee oder Stripe Billing. Das sind halt so Billing-Aggregatoren, ähnlich wie ein Shopify im E-Commerce, die es einfach automatisch und anonym, also einfach machen, dass ich dir Produkte verkaufen kann, dass da kein Mensch mehr sagen muss, der Christian kriegt jetzt die Rechnung für 499 und zieht
Ja.
das Geld direkt ein und sowas. Also das sind die Aggregatoren. Da gehen wir ran, ziehen uns das per API in unser System und analysieren dann, hat der Christian 2 Jahreslaufzeit, hat er eine 1 Jahreslaufzeit, hat er einen Discount bekommen, wie viele Tage müssen
Ja.
abgegrenzt werden, gab es vielleicht noch mal einen Server-Outage bei uns und der Christian kriegt jetzt noch mal einen Refund, also eine Erstattung, damit der Christian auch happy ist und weiß ich nicht, ne, als Beispiel da einen guten Review da lässt. Also da gibt es ja ganz viele Faktoren, die man am Anfang immer nicht mit einkalkuliert, die immer reinkommen. Die
Ja.
müssen wir halt alle abgrenzen auf Monatsbasis, damit du ja auch nicht eine BWA hast, die total spiked. Also es gibt ja
Genau.
viele Softwareunternehmen, ist ja
Richtig.
super, gerade als Gründer, wenn ich jetzt da auf einmal 100.000 € bekomme von einem Kunden, aber der 100.000 €, der Umsatz ist ja
Verteilbar. Ja.
monatlich und verteilbar. Ansonsten habe ich einen Januar, der mega ist und dann geht es ja runter und das will ich ja auch nicht haben.
Ja. Ja, genau. Das ist auch die Herausforderung dann bei uns, ne? Dass wir gucken, dass die ganzen Sachen halt vernünftig über die BWA verteilt werden. Vor allen Dingen natürlich auch zum 31.12., damit es auch einfach eben
Genau, aber
vernünftig.
der Anspruch als Softwareunternehmer in meisten Fällen ist es
Ja.
schon, dass das halt direkt am Anfang gerade ist, weil
Ja.
im Softwarebereich ist es gibt es so eine Metrik, so ab 1 Million Euro wiederkehrenden Umsatz ist man sehr attraktiv für externe Investoren. Und deswegen, die gucken sich halt natürlich die BWA an und nicht jetzt nur irgendein schönes Dashboard, sondern das muss halt im P&L gut aussehen halt auch.
Ja.
Und deswegen ist es da halt auch wichtig, dass es monatlich schon drin ist, also weil der Anspruch ist auch höher. Also als Software-as-a-Service-Firma will ich eigentlich einen wöchentlichen Zahllauf und will tendenziell am 4. die BWA haben, fertig. Also heißt, da ist dann schon mal eine, zwei Korrekturschleifen drin gekommen. Und wenn ich dann auch relativ professionell bin und wahrscheinlich einen Head of Finance habe, wird der halt auch sagen, entweder wir machen das in-house oder wir kriegen hier wöchentlich die Sachen richtig organisiert. Also muss man halt auch wissen, ob man das liefern kann. Ne? Also deswegen ist es auf keinen Fall was, was jede Kanzlei morgen machen sollte. Und auch diese Jahresabo-Themen müssen ja auch erstmal innerlich verstanden werden. Ne? Nur weil du das verstehst, heißt ja nicht, dass dein Team dann unbedingt das auch direkt umsetzen kann und verstehen kann. Ne?
Ja. Ja, gerade sagen wir mal, diese wöchentlichen Sachen, beim großen E-Commerce haben wir das häufiger, aber es ist halt eben von der Organisationsstruktur hinterher, also intern bei uns, natürlich eine ganz andere Nummer, als wenn ich jemanden nur einmal im Monat in der Hand nehmen muss und dann ist gut. Ne? Also deswegen auf jeden Fall muss man sich klar überlegen, ob man das will. Wir persönlich, wir stehen halt genau auf alles, was E-Commerce ist und nehmen halt auch alles das mit, zwingend, was auch dazu gehört. Also dass man auch eine vernünftige BWA hat. Ich meine, selbst wenn wir eine wöchentlich buchen, muss man klar immer noch sagen, wenn wir uns jetzt mit den normalen Tools vergleichen, die einfach alles einspielen, sind wir immer noch viel zu spät. Ja, nur,
ja gut, aber die weichen ja auch 35% ab von den tollen Tools, die ich da habe, ne? Wo dann da irgendwie ein Gutschein als Umsatz gebucht wird oder ein Rabatt. Also deswegen, und ich meine, das ist auch das, was, wenn ich in den Gesprächen bin, da gibt es zum Beispiel im Softwarebereich gibt es weniger, natürlich deutlich weniger Unternehmen, die es auch schaffen. Es gibt viele Ideen, aber wenig, die das noch 1-2 Jahren schaffen. Aber dann bleiben die halt auch da, weil das Produkt ist dann meistens gesetzt. Die haben halt diese Dashboards, aber die haben den Anspruch, das halt auch zu verstehen. Ja. Und das ist halt, glaube ich, der große Unterschied zwischen den klassischen E-Commercer. Deswegen würde ich auch sagen, wenn du auf so ein Meetup gehst, dann die sagen nicht, dass die E-Commercer sind, ne?
Okay. Das kann ich unterschreiben. Da ist ein Riesengap zum E-Commerce. Die wissen teilweise gar nicht, wie viel Umsatz sie überhaupt machen. Die gehen nämlich teilweise wirklich nur noch im Bankkonto und reinvestieren.
Aber weil die halt wissen, dass man die Firma nur veräußern kann oder auch nur Investoren gewinnen kann, wenn die BWA gut aussieht und der Jahresabschluss halt übereinstimmt und ich den Jahresabschluss, zum Beispiel wir mussten den Jahresabschluss am 20.01. fertig haben.
Krasse Nummer.
Also, ja, und da muss halt jeder Monat stimmen, ne? Also vorher.
Ja, klar. Ja. Aber ich meine gerade, genau das ist halt eben, also dass Leute wirklich komplett mit ihren Zahlen auch schlafen gehen, ja, das ist halt wirklich ein großer Unterschied zu dem zum E-Commerce, den ich so kenne, ja, weil da teilweise Leute noch nicht mal bestätigen können, wie viel Umsatz sie gemacht haben, weil sie es, auch wenn sie es nachgucken könnten, es teilweise gar nicht wissen. Ne? Also das hören wir halt immer wieder. Aber ja, also das ist eine krasse Spezialisierung und wie gesagt auch super spannend, aber muss halt wissen, worauf man sich da in dem Punkt
definitiv einlässt. Und ich glaube, deswegen ist auch cool, dass ihr dann da auch eine Vorreiterrolle einnehmen wollt, was halt wichtig ist, auch da, die Leute haben halt auch ein Interesse daran, eine BWA zu verstehen. Die sagen, ich will nicht einfach nur Umsatzerlöse haben, sondern ich möchte hier meine One-Off-Gebühren, also meine nicht wiederkehrenden, zum Beispiel, wenn ich dir, ich hatte ja vorhin das Beispiel gemacht, wenn ich jetzt dir ein Onboarding-Paket verkaufe, weil du sagst, ich möchte unbedingt eine Schulung haben und die kostet jetzt 5.000 Euro, dann ist das ja auch kein wiederkehrender Umsatz, dann will ich das ja separiert haben auf der BWA, sodass ich wirklich hinten raus zeigen kann, ich habe als Beispiel 100.000 Euro wiederkehrenden Umsatz im Monat und hatte jetzt 10.000 Euro One-Off-Gebühren, die halt nächstes Jahr nicht wiederkommen.
Ja, genau.
Ja. Die 10.000 sind dann super für Team-Event oder für die Profitabilität oder für eine Spende, aber die interessieren dann hinten raus Investoren.
Gar nicht.
Ja. Wieder nicht, ne, weil es nicht wiederkehrend ist.
Ja, verstanden. Aber wir haben noch ein dickes Thema, und zwar das Thema internationale Umsatzsteuer. Was kannst du uns denn dazu erzählen? Also haben SaaS-Kunden denn häufiger mal Kunden im Ausland? Wie sieht es da mit der Umsatzsteuer aus und so weiter?
Also es gibt, ich meine, du darfst zum Beispiel auch viele dieser Ladesäulen-Provider oder sowas sind, haben auch hinten raus eine SaaS-Lösung, weil sie dann halt zum Beispiel ein Stripe-Billing nutzen, um halt digital die Rechnung halt an die Kunden zu stellen, wenn man über eine App das reserviert hat und nicht über Apple Pay als Beispiel da zahlt, ne, sondern halt da wirklich eine Rechnung bekommt und die Kreditkarte da hinterlegen muss. Von daher, es gibt B2C und B2B-Geschäft im SaaS. Das ist natürlich auch beides. Ja, letztens hatten wir einen sehr, sehr großen Kunden, die eine Subscription im Rabattgeschäft für Restaurants haben, ja, und da Restaurants incentivieren. Die haben natürlich sehr viel internationales MOSS-Geschäft, also MOS-Geschäft, was auch über MOS gemeldet werden kann.
Ja.
Und dann gibt es natürlich den B2B-Teil, wo als Beispiel ein Stripe Billing oder ein Chargebee eine VAT-ID hinterlegen kann, da eine Umsatzsteuerprüfung in dem System stattfindet und dann das auch auf einer Rechnung existiert und das dann Reverse-Charge-Themen halt erwirkt, ne? Und wenn das nicht richtig validiert wird, wird es halt dann steuerpflichtig, beziehungsweise mit der Umsatzsteuer des Landes. Aber da auch, die meisten Firmen sind da sehr professionell. Wenn die internationalisieren, dann haben die einen Head of Finance meistens, der oder die da auch aus margentechnischer Sicht drauf gucken will. Natürlich haben wir auch andere Fälle, denn letztens auch wieder einen darauf hinweisen müssen im Onboarding, dass man jetzt nicht mit 19% nach Pakistan verkaufen kann. Das war, im Softwarebereich ist das ja alles möglich, ne? Dann da jemand aus Versehen P eingegeben hat, weil der Portugal eingeben wollte, weiß man ja nicht, aber Portugal wäre jetzt auch nicht 19% im B2C-Geschäft.
Ja, aber das ist zumindest schon mal, finde ich, ein irrer Vorteil, wenn man sich mit einer Kundschaft auseinandersetzt, die die Zahlen auch wirklich verstehen will, ne? Und sich dann vielleicht sogar im Vorfeld sogar schlau macht.
Die haben aber halt auch einen hohen Anspruch, ne? Das ist ja auch das Ding. Deswegen meine ich auch, es gibt viele, die zum Beispiel auch letztens hatte ich eine Diskussion mit einem, der sagt, ja, ich glaube, mein Steuerberater denkt, ich verkaufe physische Produkte, obwohl die 1 Million Euro Umsatz mit Software machen, ne? Also da auch manchmal wird ja gar nicht die Zeit investiert oder nicht gewollt investiert, um zu verstehen, was der oder die andere macht, ne?
Ja, weil grundsätzlich glaube ich, sobald du halt komplett digitale Mandate hast, ne, fällt halt dieses, also früher war es irgendwie so ein Erstgespräch am Tisch, das die Leute geführt haben. Und dann sind die über dieses Quasseln hinweg vielleicht irgendwie in die Ecke gekommen, dass der Steuerberater verstanden hat, okay, was macht der überhaupt? Und genau das fällt ja weg, wenn man das jetzt nicht explizit macht, so wie bei uns beispielsweise. Ne? Wir haben ein verpflichtendes Erstgespräch, was auch kostenpflichtig ist. Ja, das wird hinterher komplett angerechnet bei Mandatierung, also das auch kostenfrei ist. Aber wir wollen das Mandat an sich erstmal einmal komplett verstehen, weil wir hinterher gar keine Chance mehr haben, wenn das Mandat einfach uns Daten gibt, was wir einspielen und dann vielleicht noch ein paar...
Nee, wenn du halt auch gar nicht weißt, ob es jetzt ein Jahresabo ist, ein Monatsabo ist oder was auch immer, dann ist es ja später hinten raus, je nachdem, wenn die groß sind, dann sind die auch schnell bei der Wirtschaftsprüfung, wenn es da irgendwie internationale Gesellschafter gibt und da muss es ja definitiv auch dann glatt laufen, ne? Also auch gerade der Prozess, den du jetzt gerade beschrieben hast, ne? Wie ist denn da eine Umsatzsteuerprüfung und wird die auch übergeben, ne? Als Beispiel jetzt für Stripe und Chargebee, diese beiden großen Systeme, die haben halt diese Prüfung mit drin und da wird es halt auch auf der Rechnung mit ausgewiesen und dann auch in unseren Pathway-Exporten in der passiven Rechnungsabgrenzung und oder halt auch bei der Verbuchung dann halt auch korrekt gebucht, ne, sodass da jetzt nicht noch ein Riesenaufwand ist.
Genau, und wenn man sich jetzt halt nur darauf spezialisieren würde, die Sachen einzuspielen, dann würdest du das halt überhaupt nicht mehr entdecken, was da überhaupt ansatzweise in dem Geschäft los ist, ne?
Ja. Nee, deswegen aber Software as a Service, gerade für die passive Rechnungsabgrenzung, muss aus meiner Sicht immer verstanden werden, weil da zeigen die tollen amerikanischen Tools, Stripe und Chargebee sind beide grandiose Tools. Wir nutzen selbst auch Stripe Billing, aber sind halt aus Amerika. Ja. Ich gestern Abend noch ein Gespräch zu. Revenue Recognition heißt passive Rechnungsabgrenzung. Dort. Ja. Also die würfeln das gefühlt anders als wir hier im HGB. Da ist es halt was ganz, ganz anderes. Und die Zahlen, die dann in einem schönen Dashboard aussehen, haben wir halt auch auf die Diskussion, wieso zeigt mir mein Stripe-Dashboard eigentlich an, dass ich 1,4 Millionen habe, aber bei euch zeigt es mir nur an, dass es irgendwie 970.000 ist. Dann sagen wir halt auch, ja gut, hier sind keine Refunds mehr drin und deutsche BWA ist halt netto. Da ist die Mehrwertsteuer halt weggerechnet. Und die Discounts sind auch nicht drin. Kann man natürlich reinnehmen in die BWA, also da auch alles möglich. Muss man sich nur über den Extraaufwand immer im Klaren sein.
Ja. Genau, lass uns nochmal zu einem weiteren Thema kommen, und zwar Thema Venture Capital, welche Phasen es da gibt und welche Größenklassen es bei SaaS so gibt.
Ja, also es hat ja vorhin gesagt, es gibt einmal so Bootstrapping, also wir beide setzen uns zusammen, tolle Idee, weiß nicht, vielleicht haben wir beide irgendwie 50.000 Euro von unserem ersten Job und legen damit los und schaffen es dann damit, eine Firma aufzubauen, ja?
Ja.
Bootstrapper wollen auch meistens so bleiben, bis sie irgendwann mal vielleicht verkaufen und dann tendenziell direkt in Rente gehen können, weil sie halt dann eine tolle Firma aufgebaut haben oder sie machen es einfach weiter. Dann gibt es die Leute, die den institutionellen Weg gehen wollen, die als Beispiel jetzt Personio dann vielleicht mal angefangen haben und erstmal in ihrem Bekanntenkreis als Beispiel 500.000 Euro aufgenommen haben, was als Individuum ja sehr viel Geld ist.
Ja.
Aber als Firma, wenn ich dafür dann jetzt Softwareentwicklerinnen beauftragen muss und Produktmenschen einstellen muss, dann kriege ich damit irgendwie ein MVP hin, wo ich dann 10 Kunden zeigen kann, das Produkt funktioniert, wir wollen hier Lohnbuchhaltung machen, am Beispiel von Personio. Und dann sagen halt ganz viele Kunden, ach, klasse, wir machen hier einen Test mit. Danach, nach dieser Friends and Family Angel Runde, würde man dann eine Seed-Finanzierung machen, ja, weil man noch nicht so viel Geld einnimmt, meistens, dass man jetzt halt loslegen kann. Danach kann man dann Venture Capital machen, ist dann halt eine Series A. Danach gibt es Series B, C, D. Ich war letztens mit einem Kumpel lunchen, die sind in der Series F. Dann sind halt aber auch schon 200 Millionen in eine Firma geflossen. Ne? Ist die, auch die Frage, ob man das will. Die sind dann nicht mehr bei einer normalen Steuerberatung, sag ich mal, weil die ja ein eigenes Inhouse-Team vom Finance haben von 17 Leuten. Ja, immer die Frage, was will man? Aber ich würde jetzt mal aus Steuerberatungssicht sagen, ist es von Up Angel bis so Series C, wenn ich keine Wirtschaftsprüfung bin, bin ich dabei. Und das ist meistens schon ein sehr, sehr langer Prozess. Aber es gibt auch Leute, die nach einer Angel-Finanzierung zum Beispiel sagen, hey, wir haben als Beispiel ein B2B-Produkt. Unsere Kunden sind Henkel, was auch immer. Die zahlen einfach immer 200.000 Euro. Und ob die das 12 Monate vorher zahlen, ist denen egal. Wir können auch aus diesem Cashflow wachsen. Ja. Da ist dann halt nur noch umso wichtiger, dass man abgrenzt und sieht, wie ist denn da die Runrate, ne? Weil ansonsten habe ich am Ende das ganze Geld aufgebaut, obwohl wir die Kunden das Darlehen haben. Also da auch wieder bilanzielle Überschuldung wieder ein Thema dann für Steuerberater. Ja. Aber ja, da gibt's auch viele, die halt gar nicht dann den großen Schritt machen wollen, weil Venture Capital kann man nur aufnehmen, wenn man 100x plus Return für die Investoren erreichen kann. Und die Frage ist, wie viele Ideen können das? Da ja, gibt's ja jetzt auch noch einige am Markt, die an eine Börse wollen, aber den Börsengang vielleicht auch ein paar Mal schon abgesagt haben, ne?
Ja.
Also da sind die schwindelerregendsten Bewertungen und auch Gelder fließen in Unternehmen, die sehr unprofitabel sind, aber manche schaffen das dann halt, ne?
Okay. Das Thema BWA beim Steuerberater hatten wir, glaube ich, gerade schon, ja, dass da einfach ein besonderer Anspruch dran ist, vor allem was die Schnelligkeit und die Häufigkeit pro Monat halt eben anbelangt. Das,
ja, und dieses Einmalgebühren versus Recurring-Gebühren, und dann macht es natürlich keinen Sinn, dass man die PDF-Rechnung oder E-Rechnung halt manuell ausliest, sondern das muss halt automatisch kommen über ein System.
Ja.
Und was man machen kann, das ist immer die Frage, je nach Anspruch, ist, dass man halt wirklich eine eigene Erlösstruktur hat von verschiedenen Produkten, verschiedene Erlöskonten und oder halt auch bei den mit Kostenstellen arbeiten kann. Das ist aber immer die Frage, wie sinnig das ist, wenn man verschiedene Produkte hat und verschiedene Teams, dass man die Teams dann auch nochmal splittet. Aber das macht ja auch meistens eher so ab 2-3 Millionen Euro Umsatz, denke ich mal, Sinn darunter.
Also einfach
nur die Erlöse. Ich würde nur die Erlöse halt einfach splitten. Aber das ist ja halt sehr wichtig und kann man dann über ein Tool wie Pathway halt abdecken.
Ja, genau. Also zumindest, dass man sich da Gedanken darüber macht, dass man eine individualisierte BWA irgendwann mal zur Pflicht wird.
Genau.
Und die Erlöse auf jeden Fall nicht bitte auf 84 und 0 kommen und dann ist gut, sondern bitte aufgeteilt werden.
Genau.
Thema Buchhaltung beim Steuerberater. Wie schnell muss die fertig sein? Da hast du ja vorhin auch schon was gesagt. Hängt ein bisschen auch davon ab. Aber was kann man da so sagen?
Auch nach Stage, ne? Wenn ich jetzt als Beispiel gerade die Truppe bin, wir legen jetzt mal los, wir haben hier 100.000 Euro und machen jetzt hier 2 Jahre, ne? Dann ist der Anspruch wahrscheinlich, okay, hey, alle 3 Monate kriege ich mal so eine BWA, ne? Also,
ja,
ne? Also da wissen wir ja, wie es ist. Ja?
Das sind natürlich ähnlich
wie E-Commercer, außer dass sie halt eine Ahnung haben von ihren Zahlen, wenn es läuft.
Ja.
Aber wenn man professionelle Investoren drin hat, dann muss man als Gründer so eine Verpflichtung, dass man halt am 10. meistens das Reporting an die Gesellschaft schicken muss. Und man macht es 2-mal, dass man ein Reporting rausschickt, ohne eine BWA zu haben und dann die BWA signifikant abweicht, dann kriegt man 5 Ohrfeichen und dann macht man das nicht mehr. Dann sagt man, ich brauche die BWA, bevor ich hier irgendwelche anderen Zahlen reporte.
Mhm.
Weil dann, wie gesagt, die Dashboards halt auf einmal ganz andere Zahlen haben als die Realität.
Mhm.
Und dann ist der 10. schon zu spät, weil dann muss ich es ja schon validiert haben. Also eigentlich brauche ich es dann am 5. Und das ist dann halt immer die Frage, ne? Oder 6. Wie schnell kann dann halt auch, können die Kosten gebucht werden. Aber aus meiner Erfahrung, den Software-as-a-Service-Firmen muss man nicht hinterherlaufen für Beleg. Die werden selbst einen Invoice-Fetcher, Get-My-Invoices nutzen und dann werden sie sich ein Tool wie Pliant, Pleo, Moss, Finway, da gibt es ja 35 Kreditkartentools, sage ich mal, die dann da drin sind und die haben ja einen Anspruch an Automatisierung. Und Cost Control, ne, auch.
Kann ich nur bestätigen. Genauso ist das. Ja. Schön zusammengefasst. Jetzt habe ich ja den Vorteil, einen Gesprächspartner zu haben, der ja selbst auch alle Phasen mal so durch hat. Kannst du mir mal sagen, was du aus all den ganzen Jahren denn so gelernt hast und was du aus den Setups, die du so gesehen hast, bisher so gelernt hast?
Meinst du jetzt aus der Pathway-Brille von Buchhaltungsautomatisierung gemacht zu haben oder aus der Software-as-a-Service-Gründer-Brille?
Software-as-a-Service, nicht Pathway.
Software-as-a-Service, also ich sag mal so, bis wir bei, lass es mich, 100.000 Euro Umsatz waren im Monat Recurring, da war es wirklich schon, ja, okay, was ist denn, also die BWA, die kommt irgendwann so am 20. wahrscheinlich. Und ja, sind da jetzt alle Kosten drin? Ja, das, gucken wir mal später so. Und wenn es aber dann, knapp wird unten, weil wir zu viele Leute eingestellt haben oder wir vielleicht auf dem Konto jetzt nicht so viel haben, dann gucke ich natürlich erst recht, habe ich irgendwie ein bilanzielles Thema, ja. Und werde vielleicht manchmal ein bisschen nervös und überlege dann vielleicht auch nochmal, hey, muss ich eine Preisanpassung machen? Habe ich genug Kosten? Aber ich glaube, bis ich mir mal die SUSA komplett genommen habe und auch mal hintergelegt habe, was für Kreditoren habe ich alles, was für Debitoren habe ich alles, um mal zu gucken, welche Kosten können wir vielleicht auch cutten im Team. Das hat ein bisschen gedauert, also auch bis wir irgendwie bei 14, 15 Leuten waren.
Ja.
Und mittlerweile ist es natürlich so, also wir haben, obwohl wir eine Inhouse-Buchhaltung haben, mittlerweile haben wir trotzdem noch zwei Schleifen, wo wir dann nochmal durchgehen, sind die Hosting-Gebühren, als Beispiel, im E-Commerce hast du Wareneinsatz, der immer da sein muss. Im Software-as-a-Service hast du Hosting-Gebühren. Ja. Aber die Hosting-Gebühren, manchmal schickt dann halt, Google Cloud ist genau wie bei Google AdWords, schickt dann halt einfach am 20. des Folgemonats erst die Rechnung. Aber wenn du halt dein Gesellschafter-Reporting abgeben willst am 4. des Monats, dann musst du ja eine Rückstellung bilden. Also da gibt es halt viele Themen und Schleifen und oder gerade Freelancer, also viele Softwarefirmen arbeiten mit Freelancern aus Drittländern. Dann stimmt die Rechnung nicht, musst du eine Rückstellung bilden. Also da sind halt auch Themen und Schleifen. Und ich frage mich auch immer noch, wieso wir das nicht einfach alles automatisch hinbekommen. Aber dann denke ich mir, wir machen Buchhaltung, Erlösbuchhaltung as a Service für 2000 plus Firmen. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann, also dann können es ganz viele andere noch nicht hinbekommen, weil wir da noch nicht so weit sind.
Als, ja, das ist wohl so.
Also generell in der Tool-Landschaft. Ne? Ich bin ja, ich hoffe, dass die E-Rechnung sehr viel für uns alle verändern wird, dass halt gefühlt theoretisch die Systeme einfach alles automatisch buchen, aber es muss ja auch immer noch mitgedacht werden, ob dann ein Google zum Beispiel, wird auch oft, wenn du jetzt eine automatische Erkennung in Daten fasst, Google Cloud ist was ganz anderes als Google AdWords oder Google Workspace. Ne? Also sind ja auch wieder drei verschiedene Themen, die an sich automatisierbar sein sollten, aber dann in der Realität öfters auch mal.
Ja, zumindest wenn man die Masse des Einbuchens damit schon mal hinbekommt, aber es muss hinterher noch mal jemanden geben, der sich die Summen mindestens mal anguckt, damit die zumindest
auf. Ja, genau, und dann auch gucken, ob halt alle Themen drin sind, weil gerade wenn ich irgendwie ein externes Reporting habe, dann will ich ja auch, dass das stimmt und nicht im nächsten Monat, ups, ich habe die Provision für die Vertriebsmitarbeiter, gerade ne, Vertrieb ist sehr incentiviert im Softwarebereich auf Variabilität, wenn dann da auf einmal eine Checkliste nicht beachtet wird und die Provisionen nicht mitgeteilt werden, dann gibt es da keine Rückstellung für, dann ist auf einmal der Monat total profitabel.
Ja, klar.
Ist genau wie im E-Commerce, ich kriege eine BWA vom Steuerberater früher oft gehabt, ohne Wareneinsatz und denke mir im Juli, da lief aber gut, bis ich dann irgendwann mal gesehen habe, da fehlen ja ein Drittel und ist doch gar nicht so gut.
Ne? Ja. Also. Ganz genau. Ich will einmal noch mit dir über das Thema GOBs kurz reingehen. Und zwar gehen wir mal kurz in Pathway rein. Kriegt ihr ein Matching hin von in Rechnung geschriebener Umsatz und eingegangener Geldbetrag? Habt ihr dann ein Matching?
Ja, klar, das ist Standard. Also ist genau wie im E-Commerce, dass Gutscheine verkauft werden. Im Softwarebereich muss zu jeder Bestellung halt dann auch eine Zahlung kommen. Wir haben natürlich jetzt oft über Software-as-a-Service-Firmen im kleinen Segment geredet, die als Beispiel, wo eine Lizenz zwischen 1 Euro bis, sag ich mal, 1.000, 2.000 Euro im Monat ist, die werden halt meistens über SEPA, also Bankeinzug, Kreditkarte oder was auch immer gemacht. Ja. Die ganzen Softwareunternehmen kommen alle nicht auf die Idee, da jetzt immer eine Überweisung zu schicken, weil eine Überweisung bis zur dritten Mahnung zahlt eh keiner, so nach dem Motto. Okay. Weil alle wollen es mit Kreditkarte zahlen oder mit Debitkarten. Von daher ist da dieses Überweisungsthema ist nur in ganz, 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 ganz kleinen Fällen üblich. Die meisten gehen halt einfach auf, ich will die Zahlung haben, damit ich es vielleicht auch einfach faktorisieren kann. Und sowas, von daher, das ist sinnvoll und
ja, sorry.
Es ist halt ein Standard. Also Standard, dass es immer alles auszifferbar ist als auf dem Bankkonto und dass ich dann sehen kann, wie viele Gebühren ich bezahlt habe und dann auch theoretisch vielleicht mal sehen kann, hey, wo gab es hier eine Zahlung, die zurück angefochten worden ist, ne? Dann muss mir ein OPO, also ein offener Posten in meinem Datev-Konto aufgemacht werden und dann muss der Kundensupport halt kontaktiert werden. Ja. Das ist zum Beispiel dann manchmal, in Amerika gibt es halt kein SEPA, ne? Deswegen wird das in Stripe trotzdem als paid angezeigt. Da müssen wir, und das ist auch unsere Aufgabe, dann halt Logiken schaffen, um dann den Buchhaltern zu sagen, hey, hier, das ist zwar als gezahlt, aber die ist wieder offen. Wann wird eine Rechnung wieder offen, wenn da irgendwie keine Zahlung mehr da ist? Guck da mal rein. Und das sind halt, das sind dann eher die Themen, wo es dann auch wirklich Controlling-Bereich reingeht, ne?
Du sagst das gerade, das wäre Standard im E-Commerce, ne? Also in unserer Welt ist es das leider nicht. Wir haben das ganz häufig.
In meiner Welt, Shopify-Welt ist es Standard und in der Amazon-Welt ist es Standard, dass es einfach immer zu jeder Rechnung bzw. jeder Bestellung eine Transaktion gibt.
Super.
Aber natürlich habe ich eine Bubble-Brille, ne? Darauf, weil wir das halt as a Service machen und das halt. Für mich ist das die Realität, so wie für dich die Realität war vor dem Telefonat, dass E-Commerce gleich Software as a Service ist. Ist doch schön, dass wir beide wieder die andere Realität sehen.
Vielleicht so abschließend zum Thema, wenn man sich auf SaaS spezialisieren möchte, kann ich denn, oder andersrum, kann ich denn als SaaS-Kunde zu einem x-beliebigen Steuerberater gehen? Macht das Sinn? Also es geht immer um den sogenannten Bauchladen. Also kann ich bei so einem Bauchladen-Steuerberater unterkommen? Macht das für so einen Bauchladensteuerberater auf der anderen Seite auch Sinn, zu sagen, ich nehme auch mal SaaS-Kunden beiläufig aus oder auf? Oder ist das eine Sache, wo du sagst, nee, doch eher eine Spezialisierung? Ne?
Dein Versprecher hat es ganz gut getroffen mit, ich nehme den anderen aus. Also es ist ja oft die Wahrnehmung von Unternehmerinnen, auch in meiner Bubble, so Steuerberater nimmt mich aus, schickt mir ganz teure Rechnungen, weil die meisten gar nicht wissen, wie viel Aufwand sie erzeugen auf der anderen Seite mit einem Sachverhalt wie, ich habe jetzt einen neuen Shop aufgemacht, kann doch nicht so schwer sein, da die Daten rauszubekommen, weil ich als Unternehmer früher auch nicht wusste, dass man Matching braucht und dass das nicht automatisch geht und dass man die kryptischen Nummern da nicht einfach irgendwo reinwirft und dass das irgendwie so einfach alles funktioniert, ja. Dass die Realität dann anders ist, habe ich gemerkt. Ich glaube, wenn das jetzt eine Firma ist, wo wir sagen, wir machen hobbymäßig eine Software-as-a-Service-Firma auf, nebenher und gucken, ob das irgendwie funktioniert, ich glaube, dann kann man überall hin, weil dann ist das irgendwie so auf Zuruf. Wenn ich aber professionell das mache und jetzt jemanden vor mir sitzen habe, der gerade als Beispiel eine Investorenrunde geclosed hat, dann ist es schön für die Bilanzsumme, wenn dann da. Das habe ich auch gelernt über die Jahre. Für Steuerberatung ist das super schön, gerade im Venture Capital Bereich, weil dann die Bilanzsumme, egal ob Verlust oder Gewinn da drin ist, ist halt einfach sehr hoch und dadurch hat man schön was man abrechnen kann am Jahresabschluss. Aber dann ist das Service Level halt auch. Wenn ich dann unzufrieden bin, dann brenne ich halt die Mitarbeiter aus. Also wenn du jetzt jemanden bei dir drin hast, du gar keine Ahnung von dem Thema hast und dann einen Mitarbeiter da drauf setzt, dann ist der unzufrieden, der Kunde ist unzufrieden und long term hast du halt keine Lösung, ne? Und auch für dich dann keine Zufriedenheit. Deswegen da, ich würde es nicht empfehlen und das Gleiche, also gerade durch diese Jahresabgrenzung und Monatsabgrenzung ist es halt deutlich komplizierter als jetzt klassischer E-Commerce, also einfacher E-Commerce aus meiner Sicht. Ich habe einen Shopify-Store und deutsches Lager, das kann aus meiner Sicht jeder, der auch einen Friseur bedienen kann und will, ist einfacher und hat einen höheren Deckungsbeitrag aus meiner Sicht. Aber Software as a Service, gerade die Abgrenzungsthemen, muss ich halt entweder selbst Lust drauf haben oder was mir noch am liebsten ist, ich habe einen oder eine in meinem Team, die super Lust hat auch auf diesen Anspruch an Mandate, die dann damit wachsen will und wachsen kann. Dann würde ich es auch machen. Immer mit einem Experten im Team.
Wichtig ist, ob die Kanzlei sich darauf spezialisiert oder einzelne Mitarbeiter. Es muss eine Spezialisierung geben. Man kann es nicht nebenher laufen lassen. Das funktioniert auf gar keinen Fall. Und die Jahresabschlussgebühr am Ende, die sollte der Steuerberater definitiv nicht dazu bewegen, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal unter anderem mal SaaS mal halt eben auf, weil die monatlichen Sachen, die immer wieder zurückploppen, entweder hat man ein Team, was auch deutlich dynamischer ist, was auch wirklich da mitgehen will und das auch mal so Rückschläge verkraftet und sagt, es ist nicht schlimm, lesson learned, wir machen weiter. Aber das ist eine ganz andere Form von Mitarbeiterschaft, als dass der normale Steuerberater das halt eben hat, wo einfach alles so läuft, wie es im Vorjahr war, wo man nicht dazu lernen muss, wo E-Mails kein Thema sind, wo Anfragen kein Thema sind. Da wird man dann ganz große, also hatten wir damals auch ganz große Probleme mit haben, wenn man halt eine Mitarbeiterschaft hat, die halt eben mit so schnell wachsenden Mandanten, die so anspruchsvoll sind, halt nicht mitwachsen wollen.
Ja, oder auch nicht die Zeit dann dafür freigeräumt wird, um dann zu sagen, ja, das ist jetzt das Learning-Mandanten, das müssen wir jetzt hinbekommen. Nicht müssen, sondern wollen wir hinbekommen,
dass der oder die halt auch
noch. Weil jeder, der eine Software macht, ist in Metriken wie die messen selbst. Und die messen zum Beispiel auch ein NPS, also Net Promoter Score. Ich frage auch mal viele Kanzleien, ob das messen. Also wie zufrieden sind eure Kunden? Ja, und manchmal haben wir auch bei uns, wir haben Steuerberatung, sehr zufrieden, Unternehmer, haben immer eine andere Meinung von der Realität. Und das Gleiche würde ich mir auch in Steuerkanzleien wünschen, dazu mal ins Gespräch zu gehen. Nicht nur immer am Jahresende, wie zufrieden warst du, sondern halt auch mal zwischen der Prozesse, weil das machen die Softwareunternehmer auch und haben halt dementsprechend auch einen Anspruch. Ne? Und das ist vielleicht noch abschließend. Wir wissen aber auch, dass wir einen höheren Anspruch haben und sind dadurch auch einen höheren Komplexitätsgrad bereit zu bezahlen, wenn wir wissen, dass es funktioniert und es auch funktioniert. Ne?
Genau. Also vielleicht für die Umstellung innerhalb der Kanzlei, so mal aus dem Nähkästchen. Wir machen das mittlerweile so, dass wir alle 3 Monate grundsätzlich immer ein verpflichtendes Gespräch zwischen Sachbearbeiter und Mandant haben, mindestens einmal. Und dass bei Großmandanten alle 6 Wochen ein kostenloser Call stattfindet, einfach um zu gucken, wie läuft es, was sind gerade deine größten Herausforderungen, wo können wir dich sonst noch irgendwie bei unterstützen, sei es denn zum Beispiel eine komplett neue BWA-Landschaft für dich aufzubauen, whatever. Kann aber auch genauso gut sein, dass man einfach aus unserem Netzwerk einfach vielleicht einmal jemand hat, der dazu gut passen würde. Aber das würde man normalerweise nicht machen, wenn man so eine normalen Bauchladenkanzlei hat wie früher, wo der Pendelordner reinkommt und dann irgendwann siehst du ihn vielleicht mal am Jahresabschluss wieder. Das funktioniert halt eben nicht.
Ich hoffe, dass diese Zeiten vorbei sind, dass da der Service-Gedanke halt auch wiederkommt und nicht die klassische oder chronische Überarbeitung. Ja. Weil ich kann natürlich auch, wenn ich mein Data, was sehr automatisiert ist, einen hohen Deckungsbeitrag als wieder aus Kanzleibrille-Sicht erzielen und trotzdem eine sehr hohe Zufriedenheit. Was anderes macht ja eine Software-as-a-Service-Firma auch nicht. Ne? Also klar, ich habe eine Setup-Gebühr, wenn ich dir jetzt eine Dienstleistung anbiete, aber hinten raus skaliere ich ja und habe exponentiell höhere Marges. Das Gleiche schaffst du ja auch und ist ja auch jeder bereit, dann für ein gutes Produkt zu bezahlen. Aber da sich vor Augen zu führen, ist mein Kunde überhaupt zufrieden mit dem, was ich anbiete oder nicht? Und dann darauf, wie du jetzt auch sagst, ne, selbstkritisch, ihr habt das mal gemacht, ihr seid damit auf die Nase gefallen, dann auch zu gucken, okay, was können wir besser machen? Und dieses, was können wir besser machen, das versuchen wir auch. Wir sind noch ganz weit von der Welt weg, wo ich hin will.
Ja.
Ja, aber das ist halt ein Weg, wo wir natürlich auch von anderen abhängig sind, aber da auch uns noch an die eigene Nase packen müssen.
Haben wir alle. Haben wir alle. Marco, in dem Sinne, erstmal lieben Dank. Schönen Dank für deine Zeit.
Danke dir.
Ich hoffe, den Zuhörern oder auch denen, die sie bei YouTube angucken, hat es eine Menge gebracht. Dann würde ich sagen, wir freuen uns zusammen erstmal auf das nächste Thema. Ich glaube, in 3-4 Monaten haben wir noch eins. Und bis dahin,
wir hören. Da kommen bestimmt noch einige und sonst in den Kommentaren.
Ciao. Ja, spannend. Ciao.